Letztes Jahr wurden in der Schweiz 43.000 Unternehmen gegründet. Ja? Hm? Großteil davon wieder eingegangen, okay. Aber 43.000 Unternehmen. Und viele von den Unternehmen, da habe ich jetzt keine Zahl leider gefunden, waren Start-ups. Ja, also Start-ups, das sind Unternehmen mit einer innovativen Geschäftsidee, versprechen ein hohes Wachstumspotenzial und die arbeiten in einem Markt, der bisher nicht existiert hat. Start-up nennt man das heute so modern. War dir bewusst, dass in der Bibel von solchen Start-ups berichtet wird? Kommt das Wort nicht vor? Ja, ist ein modernes Wort, aber da gab es einen Paulus. Der hatte eine innovative Geschäftsidee. Schauen uns gleich an, was für eine. Hat ein hohes Wachstumspotenzial gesehen in einem noch nicht existierenden Markt. Setzt einen CEO ein, Geschäftsführer, den Titus, junger Mann damals, noch nicht so viel Erfahrung, aber charakterlich, ja, doch, den besten Mann, den er hatte, oder einen der besten, schickt ihn auf die Insel Kreta. Viele von euch waren wahrscheinlich da schon Urlaub machen. Wunderschön. Und sagt ihm, du auf Kreta, das ist ein genialer Markt für uns. Da herrscht so viel Chaos in den Gemeinden. Ich habe eine super Geschäftsidee. Die wird da fruchten. Und wir haben ein Produkt, was so verheißungsvoll ist. Es ist so gut. Das hat das Potenzial, dort alles zu verändern. Also schickt er den jungen Mann los und sagt ihm, nimm dir erstmal Zeit. Ich sehe sogar einen Pointer. Ah ja, stark. Schau mal die verschiedenen Städte an. Schau dir mal die verschiedenen Gemeinden an, die dort sind. Und beobachte erstmal ein bisschen. Mach eine Marktanalyse. Und dann schreibt der Paulus dem Titus ein Unternehmenskonzept. Ein Brief mit einem Businessplan, wie er da vorgehen soll. Und sagt ihm, eine geniale Geschäftsidee. Folgendes machst du jetzt. Du gehst rum und gehst zu Leuten hin und sagst ihnen, dich brauche ich in meiner Geschäftsleitung. Also es ist keine Abstimmung oder so irgendwie, nein. Gott wird dich da lenken, du wirst die richtigen Leute finden, denen legst du die Hand auf, betest für sie. Und Gott kümmert sich dann schon darum, dass die Leute zusagen. Wenn nicht, kurzen Funk nach oben, dann spricht der Chef, der Big Boss, nochmal persönlich vor und kümmert sich drum. So war das damals, mein junger Kerl, mach ich mal, zieht los, sucht sich Leute, die ein bestimmtes Älteste, hat man die damals genannt, die einen bestimmten Anforderungskatalog haben. Wer mag, kann ihn zu Hause mal lesen, Titus 1, so die ersten Verse. Und dann sagt er, schau dich um, also nämlich irgendjemand, sondern sind reiche Ehemänner, schau auch, wie sie Väter sind, wie sie umgehen mit ihren Kindern. Sie sollen bekannt sein für Integrität, also die sollen auch das machen, was sie sagen. dann sollen sie selbstbeherrscht sein in allen möglichen Bereichen. Ja, mit ihrem Temperament selbstbeherrscht, aber auch mit ihrer Kraft selbstbeherrscht. Mit ihrer Gedankenwelt, mit ihren Taten, großzügig sollen sie sein. Geben, dann geht die Liste geht noch ein bisschen weiter, aber die hat jetzt einfach bei der Grafik jetzt nicht weiter draufgepasst, bei dem, der das gemacht hat. Und dann am Schluss noch, sie sollen fähig sein, die gute Nachricht zu lehren. Und ich finde es hier noch spannend, wenn wir mal selber durch die Gemeinde schauen. Weil diese Liste, bis auf das hier unten, die soll eigentlich für jeden Gläubigen zutreffen. Also dann heißt es halt nicht Ehemänner, dann müsste man natürlich das verweiblichen. So grundsätzlich sind das eigentlich Anforderungen, die ein guter Christ, die man denn bei dem sehen sollte. Eigentlich sind wir alle hier herausgefordert, an dem Punkt zu sagen, diese Liste, die da Paulus dem Titus schreibt, die ist auch für uns eine Prüfung als Christen zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Und jetzt ist spannend, mal durch die Gemeinde zu schauen, weil es werden manche Leute auffallen. Und dann zu hinzugehen und zu sagen, du, also, du bist, also wie du mit deinem Ehepartner umgehst, du redest immer so positiv über die Person. So, also fast so, als sei das ein Übermensch, weil du nie so negativ redest über die Person. Wie machst du das? Ich will euch herausfordern, mal durch die Gemeinde zu schauen selber und auf Leute zuzugehen und den Personen zu sagen, du, das beobachte ich bei dir. Woher nimmst du diese Motivation dazu, so über deinen Ehepartner zu reden? Du, also, wie du mit deinen Kindern, ich schaue da so gern zu, vielleicht eine andere Person, wo du besonders auffällt, ich schaue so gern zu, wie ihr mit euren Kindern umgeht. Ist einfach schön. Da setze ich mich hin dazu, wenn ihr in der Gemeinde seid und beobachte euch da und du fällst mir auf. Kannst du mir sagen, wie macht ihr das daheim? Habt ihr besondere Kinder? Gebt ihr besonderes Essen? Besonderen, keine Ahnung, Vitamine oder so? Ja? Einfach mal so nachfragen, an was liegt das? Woher nimmst du das? Oder wie machst du das mit Gott, dass er dir da hilft in der Kindererziehung? Oder, ja, ich habe mitbekommen, ich weiß, du weißt, willst eigentlich nicht, dass man das mitbekommt. Aber ich kenne halt die Person sehr gut, wo es betroffen hat. Deswegen, ja, die hat's mir halt erzählt. Wie du die so großzügig finanziell unterstützt hast. Wie schaffst du das, so großzügig zu sein? Du hast jetzt auch nicht den Riesenlohn. Und da mal rumzuschauen in der Gemeinde, also es ist ja eine tolle Gemeinde hier, gell? Für gläubige Leute, mal rumzuschauen, da gibt es verschiedene, uns mal zu fragen, hey, wie schaffst du das? Und dann selber zu sagen, hey, ich will weiterkommen dort, ich will parat werden. Weil diese Liste, da werden wir parat für den Dienst. Also das sind jetzt speziell die Ältesten, aber man kann jetzt Älteste auch wegmachen, wenn man es erst schon nur die ersten Sachen anguckt. Wissen wir Gläubige, wir werden brauchbarer für den Herrn, wenn wir weiterkommen. Und das Spannende ist, wir sind ja alles eigentlich Charaktersachen, die da gefordert werden. Natürlich sieht man die Charaktersachen auch in der Praxis. Aber ich habe gelesen, jetzt zurück zu unserem Start-up, was die Hauptgründe dafür sind, dass ein Start-up, also so ein Unternehmen, wo so frisch aufgeht, wieder dicht macht, Konkurs anmelden muss. Oder halt, aufhört mit seinen Sachen, ist die Persönlichkeit der Gründer. Die Persönlichkeit der Gründer ist der Hauptgrund, also einer der Hauptgründe, warum Startups wieder eingehen. spannend, oder? Verstehen wir auch, wieso der so eine Liste da macht? Bei der Geschäftsleitung von der Gemeinde besonders, oder? Ganz wichtig, nicht jede Person zu nehmen, sondern wirklich da drauf zu schauen. Und weil Paulus ist so ein großes Anliegen, dass dieses Produkt, also das Evangelium, ja, das so gut ist, dass es Platz hat in der Gemeinde, dass wir eine gute Geschäftsleitung haben. Und die ist ganz nötig. Also wir können ohne die Geschäftsleitung funktioniert das nicht. Und das Spannende ist, es hat funktioniert. Ganz spannend, weil irgendwann ist die Gemeinde so groß gewachsen, dass man gemerkt hat, du, die Ältesten, die können gar nicht mehr alles machen. Weil da kamen Fragen auf. Ich meine, ihr seid jetzt auch eine große Gemeinde. Also auch nicht so ein Häufchen von irgendwie, wie man halt gegründet hat, so eine Gemeindegründung, sondern das, glaube ich, gibt es schon lang. Und da kommen Fragen auf, weil so viele Leute sind. Die eine Person kommt dann, du, wie verhält man sich als Christ eigentlich richtig bezüglich der Sexualität? Sind Fragen aufgekommen, oder? Gibt es da irgendwelche Handhabungen? Wie verhält man sich gegenüber anderen Menschen, dem Ehepartner? Wie verhält man sich mit den Finanzen? Wie geht es eigentlich? Was hat Gott da für eine Vorstellung? Da kamen immer mehr Fragen auf, umso größer man ist, umso mehr Fragen kommen auf, weil die unterschiedlichen Menschen da sind. Und dann ist sie so weit gewachsen, dass es dann sogar noch Diakone gebraucht hat. Es hat nicht nur Älteste gebraucht, sondern die waren irgendwann nur noch hauptsächlich zuständig so für die Theologie, für die Strategie, für die Vision der Gemeinde. Dann hat es die Diakone gebraucht, die dann für das operative Geschäft da waren, die Hauptleitung hatten im operativen Geschäft. Und jetzt schaut man den Text, also schauen wir mal den Text an, weil das ist recht herausfordernd. Und ich predige heute über den Text, weil wir einfach in der Gemeinde gerade darüber gepredigt haben. Ja? Wir machen gerade den ganzen Titusbrief durch und ich habe mich schon mit ein bisschen Gedanken gemacht beim Auswählen bei uns in der Gemeinde, welche Predigt ich nehme. Aber als ich dann gelesen habe, habe ich gemerkt, ist jetzt eigentlich nicht ein Text, muss ich euch auch jetzt am Anfang sagen, den man eigentlich Sonntag so predigt. Werdet gleich merken, warum. Sucht man sich jetzt nicht am Sonntag raus, eigentlich zu predigen. Wenn du halt so einen ganzen Brief mal durchpredigst, dann kommst du halt auch auf Stellen. Werdet es merken, beim Bibellesen selber gibt es manche Stellen, die sind jetzt nicht so die Filetstücke, die man so gern predigt. Ja, aber eben, ich finde es jetzt noch gut, dass wir es mal so gemacht haben. Ich habe letzten Sonntag bei uns darüber gepredigt und ihr seht jetzt gleich, warum ich das sage. Ich lese bei mir aus der Bibel. Wer mag, kann bei sich auch in der Bibel reingucken, damit er auch sieht, dass hier das Richtige steht. Titus 1, Vers 9, jetzt seht ihr, warum es Älteste braucht in der Gemeinde. Und vom Tobias habe ich ein bisschen mitbekommen, ich weiß keine Details, dass ihr auch gerade am Veränderungsprozess seid, was die Gemeindeleitung angeht. Deswegen finde ich es heute jetzt auch spannend für euch. Vers 9, Titus 1, Vers 9. Der Älteste muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, also im Evangelium festhalten, wie sie von Anfang an gelehrt worden ist. Denn, und jetzt passt genau auf, denn mit Hilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken. Und das ist doch schön, oder? Hey, wer will das nicht? Boah, wir brauchen Älteste, die wollen die Gemeinde stärken. Aber die haben eben noch eine andere Aufgabe, deswegen ist es ganz wichtig, dass es die gibt. Zu stärken und die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen. Ist auch eine Aufgabe von dem Ältesten. Ja? Nicht nur stärken, ermutigen, sondern auch zurechtzuweisen. Und jetzt schauen wir mal, wieso das in Kreta so nötig war und vielleicht bei uns in Basel auch. Vers 10. Auf Kreta gibt es nämlich viele Schwätzer und Betrüger. Also Paulus, gell, der ist schön, oder? Einfach mal ehrlich so, Titus, jo, ich meine, er ist halt sein Ziehsohn so gewesen, gell? Das kann man ehrlich sagen. Da gibt es viele Schwätzer und Betrüger, die sich von niemand etwas sagen lassen. Die meisten von ihnen sind jüdischer Herkunft. Und jetzt, wie soll er damit umgehen? Das ist jetzt sehr toll für so einen jungen Mann, gell? Frisch eingesetzt als Geschäftsführer da. Diesen Leuten muss man einen Maulkorb anlegen. Und jetzt versteht er auch, warum ich jetzt das nicht aussuche eigentlich. Ja. Einen Maulkorb anlegen, denn sie bringen ganze Familien vom Glauben ab, indem sie verwerfliche Dinge lehren, die niemals gelehrt werden dürften. Und das einzig und allein in der Absicht, sich zu bereichern. Weiter, jemand, den die Kreter als Propheten verehren, ein spannender Schachzug, was er jetzt hier macht, oder? Zitiert sie selber. Einer von ihren eigenen Landsleuten hat einmal gesagt, notorische Lügner sind die Kreter, Raubtiere und Faulpelze, die nur an ihren eigenen Bauch denken. Ja, so. Ja, also, ja. Gut, und jetzt kommt es noch besser, ne? Was dann Paulus dazu sagt, dieses Urteil ist leider nur allzu wahr. Deshalb musst du die, die vom richtigen Weg abgekommen sind, ohne falsche Nachsicht zurechtweisen, damit sie zu einem gesunden Glauben zurückfinden. Also Motivation ist immer, zurückbringen die Leute zum gesunden Glauben. Und jetzt, was machen die, also diese Lügner-Schwätzer? Sie sollen sich nicht mit jüdischen Legenden abgeben und sich nicht von Menschen, die der Wahrheit den Rücken kehren, vorschreiben lassen, was sie als rein anzusehen haben und was nicht. Mal bis dahin. Hier gibt es noch eine andere Gruppe in der Gemeinde. In der Gemeinde. Ja, nicht irgendwo, er redet zu einer Gemeinde. Und von denen, wir springen jetzt einfach mal zurück, Vers 10. Auf Kreta gibt es nämlich viele Schwätzer und Betrüger. Nicht ab und zu, hey, weißt du, ab und zu kommt mal jemand der Gemeinde vorbei und der macht ein bisschen was. Ist recht hart, was hier steht. Viele von diesen da, die das Wort ergreifen, viele Schwätzer und Schwätzer, das müssen Leute gewesen sein, die rhetorisch gut waren. Vielleicht sogar bessere Redner als die Ältesten. Vielleicht besser Leute, Betrüger, besser Leute beeinflussen können in der Gemeinde als die Ältesten. Ich weiß es nicht, steht hier nicht, aber ja, wenn er sie Schwätzer nennt, Betrüger. Aber jetzt schaut mal, wie die vorgehen. Die sich von niemand etwas sagen lassen, ja, die akzeptieren keine Autorität. Die mögen das nicht, dass da irgendwelche eingesetzt sind, die sie belehren wollen. Ist nicht so toll für die. Und jetzt schaut mal, wo sie, genau, die meisten von ihnen sind jüdischer Herkunft, das heißt, sie kannten sich so aus, sie konnten sogar noch die Bibel zitieren. Bibelverse, ja, hier, steht doch in Gottes Wort. Ja, das ist, also, die waren fit, gell, jüdischer Herkunft. Und jetzt schaut mal, wie sie vorgehen. Diesen Leuten muss man einen Maulkorb anlegen. Das Maul stopfen kann man auch übersetzen. Zum Schweigen bringen. Also, hier, hä? Nüt, hier hast du nichts zu sagen bei uns in der Gemeinde. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Eine ganz wichtige Aufgabe von Ältesten, deswegen brauchen die auch Zeit dafür, ist die aktuelle Lehren so zu kennen, zu schauen, was ist in der Gemeinde da, was ist so um die Gemeinde herum und dann sich damit auszukennen. Und dafür brauchen sie Zeit, das muss man sie freisetzen, die Ältesten, den Rücken stärken, sie ermutigen, das zu machen. Weil das ist nicht populär. Überhaupt nicht populär. Es ist viel populärer, den Leuten nach dem Mund zu reden. Viel besser, was sie hören wollen. Viel besser, viel angenehmer. Da brauchst du auch diesen ganzen Katalog nicht, was sie da einhalten müssen, so Charakter und so weiter. Gell? Brauchst du da gar nicht. Ja? Musst einfach. Aber für das hier kannst du nicht jeden nehmen, sagt Paulus. Schau die ein, setz sie dann ein. Die müssen dann ja, also ja, müssen. Es wird niemand gezwungen. Gell? Ja, aber Gott kümmert sich dann schon drum. Und diesen Leuten Maulkorb an, denn sie bringen, und jetzt schaut man, wie sie vorgehen, denn sie bringen ganze Familien, oder man kann auch übersetzen, ganze Häuser vom Glauben ab. Und ich stelle mir das genauso vor. Die Schwätzerbetrüger, die sitzen nicht in der Reihe am Sonntagmorgen und sagen dann, Entschuldigung, kann, ich will auch noch was sagen. Hier vorne entlarvt man sie zu schnell, oder? Nein, die sind in die Häuser gegangen und sagen, du, ich habe hier ein Buch. Also, über das Thema habe ich in unserer Gemeinde noch nie was gehört. Und was der schreibt, für eine Erfahrung mit Gott macht. Du, das ist so spannend, weil der beschreibt dort, weißt du, wenn du das bestimmte System von Gebet anwendest, dann wirst du ein Gefühl bekommen, so ein warmes Gefühl. Und dann weißt du, wenn es sich richtig anfühlt, was der richtige Weg ist. So Bücher gibt's heute. Gut, viele von uns heute, es läuft ein bisschen anders ab. Du, dieses YouTube-Video, der Pastor oder die Pastorin, wo da redet, hey, das musst du dir anhören. Und so kommen Lehren in die Häuser hinein, falsche Lehren, und bringen Leute vom Glauben ab, sagt er. Ganz tragisch sind Leute, wo dann schnell mal begeistert sind, wow, diese Richtung, das ist neu. Aber es geht ganz, ganz schnell, gehen sie keine Gemeinde mehr, sind sie alleine und kommen vielleicht sogar ganz vom Glauben ab. Geht ganz schnell. Deswegen sagt Paulus, es braucht Älteste, die bereit sind, sowas zu erkennen, sich Zeit nehmen und den Leuten entgegentreten, indem sie verwerfliche Dinge lehren, die niemals gelehrt werden dürften. Und das eins, und jetzt die Motivation dahinter, und das einzig und allein in der Absicht, sich zu bereichern. Sehe ich mit euch einfach den letzten Satz? Wenn ihr es zu Hause nochmal lest, Titus 1, dann werdet ihr ihn nochmal finden. Und zwar im Vers 7, bei den Ältesten, bei der Anforderung der Ältesten heißt es im Vers 7, er darf nicht selbstherrlich sein, nicht jähzornig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig und nicht darauf aus, sich zu bereichern. Die machen genau das andere. Denen Leuten geht es um sich selber, dass sie groß dastehen, dass sie bekannt sind, dass sie wichtig sind. Die Ältesten nicht. Die Ältesten sind Diener. Sie dienen der Gemeinde. Sie geben ihr Leben her und es ist sehr schmerzig, also ich krieg's bei uns mit, was die leisten in ihrem Ehrenamt. Unglaublich. Muss man viel Danke sagen, viel ermutigen, dass sie das bleiben. Wir haben bei uns denen einfach mal allen Briefe geschrieben, oder? Einfach mal Ermutigung, mal ein Blatt genommen, Ermutigung und ihnen gegeben und Danke gesagt und sie gesegnet. Weil diese Angriffe kommen. Jetzt muss ich präsenter starten. Genau. Die kommen. Und denen muss man das Maul stopfen. Und wie gehen sie vor eben? Sie sollen sich nicht mit jüdischen Legenden abgeben, sich nicht von Menschen, die der Wahrheit den Rücken kehren, vorschreiben lassen, was sie als rein und als unrein anzusehen haben. Die bringen die Leute vom Evangelium weg. Die sagen den Leuten, nein, weißt du, mit Jesus, das reicht allein nicht mit Gnade, mit der, du brauchst noch zusätzlich Sachen. Du musst dich so und so verhalten, du musst das gewisse Gebet genau so machen und so weiter. Die packen aufs Evangelium noch was obendrauf. Und Paulus, das tut ihm so weh, weil er hat erlebt, dass das Evangelium, die einfache Botschaft, Gott liebt dich. Und nicht so, Gott liebt dich. Nein, Gott liebt dich. Diesen Zuspruch hat Paulus erlebt, dass der Leben verändert. Und mir tut es so weh, dass da Leute auftreten, die das kaputt machen wollen. Die Organisation kaputt machen wollen, die eben dann nicht anerkennen wollen, dass irgendjemand sie leitet, dass diese Botschaft, Gott liebt dich, nicht mehr ankommt bei den Leuten. Dass Gott sagt, ja, ich kenne dich, ich weiß, du gehst oft einen anderen Weg. Ich habe das mitbekommen, gerade letzte Woche, wie du dich bewusst entschieden hast, die Ordnung Gottes nicht anzuerkennen in dem einen Punkt. du siehst es schon nicht so irgendwie so, gell? Das hat Gott mitbekommen. Und Paulus ist so fasziniert von diesem Gott, dass er sagt, der sagt, ich adoptiere dich trotzdem als mein Kind, als mein geliebtes Kind. Und diese Botschaft, die ist so kraftvoll, dass er sagt, den muss man ins Maul stopfen. Ja, es ist unbequem, aber ja, das ist jetzt halt hier nötig, damit nicht irgendjemand was Falsches lehrt. Und dann eben dieser spannende Schachzug, also das finde ich jetzt wirklich cool von ihm, zitiert einfach einen anerkannten Dichter, der so 600 Jahre davor gelebt hat. Und immer noch, also nach 600 Jahren, gell, zitiert man ihn immer noch, also es war schon ein wichtiger Mann, ein Kreta. Und es war so wie, dann zitiert er diesen, Kreta sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Also das ist ja schon eine harte Aussage, gell? So, immer, ja, so. Und, aber die konnten was damit anfangen. Ich würde niemand sagen, jo, ich bin halt ein Lügner, ein wildes Tier, ein fauler Bauch und so. Hab einen faulen Bauch. Aber ich weiß nicht, was man heute über uns in Basel sagen würde. Was man sagen, Basel ist, in Basel leben alle so und so. Vielleicht würde man manches auch von, ich weiß es nicht, vielleicht sogar auch von diesen Sachen sagen, Leute, die nicht immer so ganz die Wahrheit sagen, leben in Basel, vielleicht. Vor allem hintenrum so. Also vorne rum halt das Nette und hintenrum dann mit den Freunden zusammen. Ja, weißt du, aber ich habe zwar vorhin schon das gesagt, aber nicht ganz die Wahrheit sagen. Nicht transparent sind. Also in der Bibel das Wort kannst du übersetzen, nicht ganz transparent sind. Gibt es vielleicht auch in Basel. Wilde Tiere, also was ist ein wildes Tier? Das ist triebgesteuert. Dass man sich selber den eigenen Körper nicht unter Kontrolle hat. Dem Trieb stärker nachgibt, trifft vielleicht auch für manche in Basel zu. Faul, ja, weiß ich nicht, ob in Basel das sagen würde, aber richtig anpacken. Freizeit wichtiger als andere Dinge. Bäuche, Küche ist wichtiger als Kirche. Ich finde es ja immer wieder spannend, wenn ich mit so Leuten rede, so teilweise auch im Kirchencafé, und dann erzählen sie, oh, hey, du, das Restaurant musst du unbedingt mal ausprobieren. So will ich, dass die über die Gemeinde reden. Also ich als Pastor, nein, wir als Gemeinde. Stell dir vor, die würden, hey, diesem Jesus musst du unbedingt dein Problem anvertrauen. Komm unbedingt mit in die Gemeinde, da hörst du die Wahrheit und hörst mal nicht nur Lügen. Ja, Bäuche ist bei uns auch noch wichtig, gell? Das Bauch zu füllen. Und dann sagt der Paulus am Schluss, ganz am Schluss sagt, dass sie behaupten, Gott zu kennen, aber handeln und verleugnen. Ihr Handeln verleugnet ihn. Und das ist oft, wie Matteo hat es vorhin schon gespielt, im Anspiel gehabt, genau das. Gell? Schau die Leute an, schau ihr Leben an, schau mal rein. Nicht nur aufs Wort, die Überzeugung, sondern mal wirklich ihr Leben angucken, dann erkennst du ganz viel Wahrheit. Wenn du das Leben mal beachtest, wie sie daheim sich verhalten. Wenn man Leute besser kennt, merkt man, glaubwürdig oder nicht glaubwürdig. Ja, ein tougher Text. Also ich fand ihn tough. Ich bin eigentlich schon mit der Zeit rum. Und ich weiß nicht, was er für euch bedeutet, was er für dich bedeutet heute Morgen. Aber ihr seid ja jetzt eben in diesem Wechsel drin. Auf jeden Fall sagt der Text ganz deutlich, also wenn man den Anfang anguckt, es braucht Leitung. Und wir als Gemeinde müssen die freisetzen, damit die diesen schwierigen Dienst machen können. Wir sind verantwortlich für die Leitung. Ganz wichtig. Das heißt auch, dass ich die Aufgaben übernehme, die Gott mir zusagt. Dass ich mich nicht verhalte wie die Kreta und mich nicht einsetze in der Gemeinde oder nicht einsetze an dem Ort, wo Gott mich haben will. Vielleicht zum Schluss eine Anekdote. Ich war gerade vor 2 Wochen war ich in einem Altersheim und ich hatte eigentlich vor, noch zu arbeiten, weil ich musste auf jemanden warten und saß dann dort und dann war so eine Gruppe von alten Leuten. Und ich denke, niemand gläubig von denen, aber es, also jetzt nur vom Schein her, also jetzt mal von Vers 16 her, gell, so was ich beobachtet habe. Und ich wollte eigentlich arbeiten, wollte eigentlich nicht zuhören, aber jo, ich bin da manchmal ein bisschen neugierig. Und dann, die haben laut geredet und da konnte ich mich nicht richtig konzentrieren, habe dann zugehört, über was sie geredet haben. Und es hat mich so traurig gemacht. Wie viel Resignation ich gehört habe, wie viel Negatives ich gehört habe, wie viel sie sich beklagt haben, über was unwichtige Dinge sie geredet haben, wie unpersönlich sie miteinander geredet haben. Wie es nur darum ging, eben, da ging es gerade um das Essen, das Restaurant, oh, jetzt muss ich was das holen und das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und wo es nur darum ging, wo ich gedacht habe, meine Güte, wenn ich alt bin, bitte Jesus, lass mich auf mein Leben zurückschauen und sehen, ich habe dir Ehre gemacht. Das zählt. Ja, also ein paar Geschwister, hier sind ja auch schon älter, das zählt doch als einziges. Zurückzuschauen und zu denken, hey, ich habe die und die Beziehung geklärt in meinem Leben. Ich habe mich so verhalten, dass Gott Freude daran gehabt hat. Ich bin mit ihm unterwegs gewesen. Ich habe die Aufgabe übernommen, die er mir zugesagt hat. Und es sind manchmal harte Aufgaben, wie wir hier gesehen haben. Das zählt. Was für Beziehungen waren da und die Erinnerungen an das, was ich gemacht habe. Und dann gucke ich dankbar zurück und ich bitte Gott wirklich, dass ich dankbar, wenn ich mal im Seniorenheim sitze, und dass ich dankbar zurückschaue auf mein Leben und anders reden kann, freudig reden kann. Und ich bin dankbar, ich kenne jetzt unsere Senioren, ich kenne hier nur ein paar Einzelne, aber ich kenne dich ein bisschen besser, aber mit unseren Senioren manchmal zu reden, und es ist so schön, diesen Unterschied auch zu sehen. Und ja, überleg selber, was ist dein Platz? Wo will dich Gott haben? Gerade in so einer Veränderungsprozess ist eine Riesenchance, dass man Verantwortung übernehmen kann. Und sagen kann, ich gehöre zu der Gemeinde. Ich investiere mich hier in der Gemeinde. Und ich mache das, was Gott von mir will. Nicht irgendwas anderes. Ich will, damit ich groß dastehe, damit ich mich bereichern kann.